herzlichen guten Morgen meinerseits. Heute gibt es einen Nachschlag vom Galaterbrief, ungeplant, ungewollt. Nach der letzten Predigt am 21. Januar über Galater 3, 1 bis 5, wo es um das Glaubensfundament ging, Gesetz oder Gnade, sprach ich nachher mit einem älteren holländischen Ehepaar. Und die haben mir eine ganz wichtige Frage gestellt, wo ich zuerst ganz perplex war und dann dachte, darüber machst du die nächste Predigt. Die Frage lautete nämlich von ihnen: Wie kommt dieses Fundament der Gnade von Jesus Christus in mein Leben hinein? Wie wird mein Glaubensleben aufgebaut? Ich habe ihnen dann kurz versucht, Antwort zu geben, aber eben heute jetzt die Predigt darüber. Wie wird das Fundament Jesus Christus in mir gebaut? Jesus selber beantwortet diese Frage mit dem Gleichnis in Matthäus 7, 24 bis 29 in der Geschichte vom Hausbau mit zwei unterschiedlichen Fundamenten. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre. Denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten. Der Knackpunkt in diesem Gleichnis ist Hören und Tun. Wer ein Haus bauen will, er muss natürlich zuerst den Plan lesen können. Ich habe selber gebaut und ich habe gemerkt, wie schwierig das sein kann, wenn man nicht geübt ist, diesen Bauplan zu lesen. Wenn man den Plan in den Händen hat und tut, was in dem Plan steht, der bekommt ein tolles Haus, das hält, was der Plan verspricht. Und Jesus bezeichnet diese Menschen als klug. Klug, habe nachgeschaut im Lexikon, bedeutet auch intelligent. Lernen von dem, was man hört und sieht. Oder weise. Das meint Weitblick, Zusammenhänge erkennen, langfristig und nachhaltig denken. Das heißt, man schaut bis ans Ende. Oder wie jemand mal sagte, du musst Leben vom Ende her betrachten, dann bist du weise. Man könnte es auch übersetzen mit gescheit, schlau, überlegt, vernünftig, verständig. Wenn wir uns mit der Bibel, mit dem Plan Gottes für uns Menschen beschäftigen, studieren, überlegen, Fragen stellen, Kraft, Zeit und Mühe dafür einsetzen, nachforschen und so auf Jesus hören, dann gehören wir zu den klugen Menschen mit viel Weisheit und nachhaltigem Denken, weil sie weise ihr Glaubensfundament bauen. Wenn Jesus an unsere Klugheit appelliert, dann meint er nicht das Gefühl, sondern er meint unseren Verstand. Denn einen Plan lese ich mit Verstand und nicht mit Gefühl. ein nüchternes, sachliches Prüfen, Beurteilen der Fakten und dann eine willentliche Entscheidung. Jawohl, das ist schlüssig, das ist griffig, das habe ich kapiert, das tue ich. Darum der erste Punkt, auf Jesus hören, das ist der erste Baustein vom Glaubensfundament. Jesus war ja Handwerker, gelernter Zimmermann und er wusste über Hausbau bestens Bescheid. Jeder Hausbau beginnt normalerweise mit dem Fundament. Und beim Glaubensfundament der Christen ist der erste Stein Jesus Christus. Paulus schrieb den Ephesern in Epheser 2,20: Ihr seid erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist. Haben wir ein Bild ausgesucht, das ist so logisch. Mit dem ersten Stein beginnt es und nach dem richtet sich alles aus. Wenn der fehlt, dann fehlt die Orientierung. Dieser Eckstein ist das erste und wichtigste im Fundament. Ihn gilt es gründlich anzuschauen, sich mit ihm, mit Jesus und seiner Person auseinanderzusetzen, seine Reden und Lehren zu hören und zu verinnerlichen. Aber verinnerlichen kann ich Jesus erst, wenn ich das, was er sagt und lehrt, annehme, anerkenne, zustimme. Und dies geschieht nicht in einer momentanen Entscheidung. Dies ist ein wichtiger Prozess. Den habe ich den Eindruck, wir oft heute vernachlässigen und wenig Zeit dafür uns nehmen. Es muss alles schnell gehen. Hier gilt es eben ganz wichtige Erkenntniserfahrungen zu machen, die ich mache und nicht der andere. Es muss meine Erkenntniserfahrung sein über Jesus. Hier gibt es einige Beispiele in der Bibel. In Lukas 2,19 wird von Maria, der Mutter von Jesus, berichtet. Maria aber behielt all diese Worte von Jesus im Herzen und bewegte sie. Hin und her, rauf und runter, bis es schlüssig war. Oder ein treffendes Beispiel ist in Lukas 10, 38 bis 42 von Martha und Maria. Jesus kam mit seinen Jüngern in ein Dorf, wo sie bei einer Frau aufgenommen wurden, die Martha hieß. Maria, ihre Schwester, setzte sich zu Jesus und hörte ihm aufmerksam zu. Martha aber war unentwegt mit der Bewirtung ihrer Gäste beschäftigt. Schließlich kam sie zu Jesus und fragte: Herr, siehst du nicht, dass meine Schwester mir gar nicht hilft? Sie überlässt mir die ganze Arbeit. Kannst du ihr nicht sagen, dass sie auch etwas tun soll? Doch Jesus antwortet ihr: Martha, Martha, du machst dir viel Sorgen und mühst dich um Dinge, die im Grunde nicht wichtig sind. Wichtig ist nur eins, und das hat Maria verstanden und davon werde ich sie nicht abbringen. Maria hat verstanden, auch wenn Gastgeber sein ein biblisches Konzept ist. Aber wenn Jesus da ist, wenn es um Jesus geht, dann gilt es, auf Jesus zu hören. Und alle, die bei mir schon im Hauskreis waren, die wissen, dass ich immer Mühe hatte, wenn mitten im Hauskreis drin Getränk und Gebäck aufgefahren wurde, weil ich immer gemerkt habe, entweder vorher oder nachher, aber mittendrin, das lenkt nur ab. Das lenkt ab und wir verlieren den Faden. Gehen wir in die Apostelgeschichte. Wie war es denn bei den ersten Christen? Fand ich eine ganz interessante Stelle in Apostelgeschichte 17,11. Da schreibt der Apostel Paulus: Die Leute in Beröa waren edler gesinnt als die in Thessalonich. Sie nahmen das Wort Gottes auf, ganz willig. Und jetzt kommt es. Und forschten täglich in der Schrift, ob es sich so verhielt. Die haben an Paulus nicht einfach alles geglaubt. Die haben es nicht einfach geschluckt, weil es der Paulus sagt. So, sie haben gelernt und hatten eine gesunde, sage ich, eine gesunde Kritik oder Prüfung, steht es in der Schrift. Und durch dieses Prüfen und Fragen vertieft sich das Ganze. Ich finde das genial, dass sie das machten. Täglich forschen sie in der Schrift. Ist das so? Hat das Jesus so gesagt und gelehrt? Nicht die schnelle Entscheidung für Jesus ist wichtig, sondern die gründliche Auseinandersetzung mit seiner Person, mit seiner Lehre. Bevor ich mich auf Jesus einlasse und ihn als Eckstein aufnehme, muss ich ihn doch kennenlernen und darf ich wissen, auf was ich mich da einlasse. Mir hat das jemand mal gesagt. Zuerst muss ich wissen, wer ist er, was will der, um was geht es. Super, eigentlich super. Jesus will uns doch nicht wie Mäuse mit Speck fangen. Das ist doch Zeitgeist. Das hat doch, Jesus hat eine andere Werbung. Er hat nie so geworben, sondern eher immer zurück. Bedenk, die Nachfolge kostet was. Und viele sind wieder gegangen. Er will, dass wir ihn gut und gründlich kennenlernen und dann im Bewusstsein aller Sinne als Eckstein im Glauben annehmen. Und Glauben hat hier jetzt noch nichts mit Gefühl zu tun, sondern mit Lernen, Wissen und von ganzem Herzen zu bejahen. Dann kommen die tollen Gefühle. In Jesus verankert. In Jesus bin ich gesichert. Der hält, was er verspricht. Der wird nicht wortbrüchig. Warum ist das so wichtig? Weil dieser Eckstein das ganze Fundament und den weiteren Bau zusammenhält. Alle Wände, ja, der ganze Bau wird nach diesem Stein ausgerichtet. Das christliche Glaubensfundament beginnt damit, dass wir Jesus Christus die Chance geben, von ihm gehört zu werden. Seine Lehre kennen. Das zweite, tun, was ich von Jesus gehört habe. Wie der Eckstein jetzt, mit dem ich mich auseinandergesetzt, ich habe ihn vor und hinter angeschaut, klopft, geschaut, wie er beschaffen ist. Jetzt, wie kommt er in mein Leben hinein? Johannes sagt, wie viele ihn, Jesus, aber aufnahmen, denen er gab er Macht, das Recht, die Autorität, sich Gottes Kind zu nennen. Sie werden Gottes Kinder, die an seinen Namen glauben. Wir kennen das, Jesus aufnehmen, und das meint nicht Jesus aufnehmen im Abendmahl, in der Hostie oder im Wein, nicht materialistisch, sondern im Glauben. Im Glauben. Das ist vielleicht noch zu wenig praktisch. Ganz praktisch macht es Johannes hier in Offenbarung 3,20. Siehe, ich, Jesus, stehe vor der Tür und klopfe an. So jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Das war meine Bekehrungsstunde über diesen Vers, wo ich das verstanden habe. Da ist eine Herzenstür, da gibt es außen keine Klinke, sondern nur innen. Das Klopfen, das übernimmt Jesus. Wenn er nicht klopft, wenn er nicht ruft, dann hörst du nichts. Aber wenn du es hörst, dann wartet er, bis ich von innen freiwillig die Tür öffne und ihn hereinbitte. Und dann sagt er, dann gehe ich hinein und halte das Gemeinschaftsmahl, das Versöhnungsmahl mit ihm und er mit mir. Ich kann euch sagen, das war für mich damals eine ganz, ganz schwere Entscheidung, um die ich wochenlang gerungen habe. immer wieder hinausgeschoben habe, bis ich endlich vor Jesus kapituliert habe und zugab, ohne dich, Jesus, bin ich verloren. Das bedeutet, vor Jesus und der Welt in seinem Stolz zu sterben, ihm Recht zu geben und ihn als Schöpfer rechtmäßig anzuerkennen, indem ich ihm das Ja gebe. Steht ihr, dieses Ja hat weitreichende Folgen. Da gebe ich nicht nur ein Ja, dass Jesus mir immer helfen kann, sondern da gebe ich ein Ja für die Nachfolge, dass sich mein Leben nach dem Vorbild Jesu verändert. Ein Ja zu geben, du darfst mein Leben jetzt gestalten nach deinem Plan. Und diesen Plan will ich kennenlernen. Interessant, jetzt kommt eigentlich etwas ganz Wichtiges. Bei vielen hört es nachher auf, ich habe Jesus aufgenommen und geht oft im Alten weiter. Warum? Weil sie sich zu wenig anstrengen. Nein, weil sie den Unterricht versäumen. Weil sie nicht weitergeführt werden. Wichtig, jetzt geht es richtig los. Jetzt gilt es weiterzubauen. Vom Eckstein aus muss jetzt ein ganzes Fundament gebaut werden. Und die Bibel sagt, auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Da heißt es, die ersten Christen blieben aber beständig, nicht ab und zu und wenn ich mal Lust und Laune habe, sondern sie blieben. Gut, jemand hat mir gesagt, du, einmal im Jahr in der Kirche an Weihnachten ist auch beständig. Ich mache das schon seit 10 Jahren. Muss ich zugeben, er hat recht. Es ist beständig. Es ist sogar treu. Aber das meint es hier nicht. Sie ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterrichten, das war der erste Punkt. Sie lebten in brüderlicher Gemeinschaft, sie feierten miteinander das Abendmahl immer wieder und sie beteten miteinander. Um was es jetzt geht, es geht um den ersten Punkt. Warum? Der Punkt der Lehre, vom Unterricht, von der Theorie, ist das Fundament und Bindeglied für alles, was nachher kommt. Von dort hören wir, wie die Gemeinschaft sein soll. Von dort hören wir, was meint er mit dem Abendmahl. Von dort hören wir, was meint er mit Beten, mit Gebet. Die Lehre ist wie das Eisengerüst in einem Betonfundament. Es gibt dem Fundament Stabilität, es stützt und es hält zusammen. Die Lehre geht vom Eckstein Jesus aus und verbindet letztlich nachher das ganze Haus. Und dieses Fundament, da muss sich jeder Häuslebauer immer entscheiden, will ich das? Das ist ja ein Aufwand, das kostet ja Geld. Warum stelle ich meine Hütte nicht einfach gleich auf den Sand? Ich muss es willentlich, bewusst wollen, bauen und das kostet, wie jeder Unterricht, Zeit, Mühe und Kraft. Ich habe damals bei der letzten Predigt ja, Bilder verwendet von diesem Staudamm und ich möchte es jetzt nochmals verwenden. Entschuldigung für die, die es schon mal gesehen haben, weil das mir einfach geholfen hat. Wir waren ja in Amerika und haben gesehen, haben das auch besucht, diesen Riesenfluss, der da gestaut wird mit diesem ganz kleinen Mäuerchen. Oh, müssen wir vielleicht nicht dunkel machen. Der Colorado River wird da gestaut. In 10 Jahren haben sie diese Mauer gebaut. Da kann man, genau. Leroy und ich, die Frauen waren nicht so interessiert, sind wir Männer gegangen, haben uns angemeldet für diese Besichtigung, oben mit dem Lift, 171 Meter hinunter. Da sind wir dann rausgekommen und dann ging es rüber ins Turbinenhaus, dort der Ausgang, da hinein. Und dort in diesem Turbinenhaus habe ich 2 Bilder gefunden vom Fundament. Und das war für mich gleich eine Predigt. Da bin ich stehen geblieben, habe es versucht zu fotografieren. Das möchte ich jetzt zeigen. Es ist eine schlechte Aufnahme, aber man kann es erkennen. Was mich davon fasziniert, schaut mal da oben, Flussbett. Das Flussbett ist da oben. Die haben 20 bis 30 Meter in die Tiefe gegraben, gesprengt, gebohrt. Dann haben sie Löcher gemacht, Eisen, Beton hinein und mit dem Fundament verbunden. Und da jetzt, das ist für mich eigentlich das tragende Bild, dieses Fundament haben sie 4 Jahre investiert. 4 Jahre. Und die haben nicht aus dem Bauch heraus, jeder wie er wollte, sondern da gab es einen Bauplan. Die Lehre ist der Bauplan. Sie bauten genau nach dem Plan. Das ist alles noch Fundament. Dieses Fundament ist entscheidend, ob der Staudamm, die Mauer, diesen riesigen Wasserdruck überhaupt hält. Wenn das Fundament nicht gut, sauber und mit dem richtigen Material gebaut ist, sondern vermischt ist, und jetzt kommen wir wieder zum Galaterbrief, mit Gesetzesglauben, mit Aberglauben, mit Götzendienst oder weiß nicht was, gibt es früher oder später, sagt Jesus, eine Katastrophe. Und ich habe mich erinnert, als wir einmal vor Jahren beim Jan in Polen waren, da war gerade das Hochwasser vorbei. Und dann sagt er, du, jetzt musst du was erzählen. Bei uns hinten im Tal gibt es Staumauer, Staubecken. Und stell dir vor, während der Überschwemmung, da ist es natürlich gestiegen, hat es plötzlich Risse gegeben in der Staumauer. Und in einer Eilaktion haben sie abgelassen, so schnell sie konnten, das Wasser, Druck wegnehmen und konnten eine riesige Katastrophe verhindern. Und dann kam es. Die Untersuchungen zeigten, dass das Material in den Rissstellen zur Hauptsache aus Sand und Sägemehl und nur ganz wenig Zement war. Man ist der Sache nachgegangen und man hat herausgefunden, vor vielen, vielen Jahren, wo der Staudamm gebaut wurde, haben die Bauarbeiter in Schichten gearbeitet, ja rund um die Uhr, das muss, so ein Staudamm muss in einem Ding gegossen werden, haben die Arbeiter von einer Schicht immer wieder für den privaten Bau Zement abgezweigt, weil er teuer und rar war und durch Sand und Sägemehl ersetzt. Das hat jahrelang gehalten, bis die Höchstbelastung kam. Und dann kam es hervor. In der Bauwirtschaft nennt man das dann Bausünden. Gehen wir zum dritten. Nur wer tut, was Jesus sagt, bekommt Rettung zugesprochen. Das hat Jesus im Gleichnis gesagt. Wer hört und tut, was ich sage, der baut auf Fels, der ist gerettet. Da können Katastrophen, Überschwemmungen kommen, wie es will im Leben. Das Fundament, wenn es auf Jesus gegründet ist, hält. Und jetzt kommt für mich eine interessante Sache. Jesus redet im Gleichnis von einem starken Unwetter, bei dem das Haus ohne Fels, ohne Fundament Jesus einstürzt. Wir haben es gehört. Und dieser Abschnitt steht genau vor unserem Text. Vom Gleichnis mit dem Fundament. Also ist der Text davor. Ich habe das leider erst am Schluss gelesen und dann gemerkt, ja, da ist ja die Antwort. Da ist ja schon die Antwort drin. Du musst nur die Bibel genau lesen und lese es auch mal im Zusammenhang. Das ist auch oft mein Problem. Ich fühle mich nicht als Lehrer, mir hat es immer gestunken, Lehre zu lehren. Aber gemerkt, es ist entscheidend wichtig. Da sagt Jesus nicht, wer mich dauernd Herr, Herr nennt, wird in Gottes Himmelreich kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Am Tag des Gerichts werden viele zu mir sagen, aber Herr, wir haben doch in deinem Auftrag prophetisch geredet. Herr, wir haben doch in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und viele Wunder vollbracht. Aber ich werde ihnen entgegnen, ich habe euch nie gekannt. ihr habt nie wirklich zu mir gehört. Was ihr getan habt, das habt ihr ohne mich getan. Geht mir aus den Augen. Matthäus 7, 21 bis 23. Nur was auf der Grundlage vom Fundament der Apostel und Propheten aus der engen Beziehung mit dem Eckstein Jesus getan wird, nur das hält am Tag des Gerichts. Jesus sagt, ich habe euch nie gekannt. Was heißt das denn? Das drückt doch aus, wir hatten nie eine Beziehung zusammen. Da war keine Jesus-Beziehung. Jesus kennt doch uns und wir kennen Jesus das gegenseitig. In Johannes 10, 14 stellt sich Jesus vor als der gute Hirte. Und was sagt er da? Ich aber bin der gute Hirte und kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich. Die Jesus-Beziehung gilt es auf dem Fundament der Apostel und Propheten mit dem Eckstein von Jesus aufzubauen. Gibt es ein Wort oder Begriff für Hören und Handeln? Ja, den gibt es, aber der ist sehr verpönt und sehr unbeliebt. Der heißt Gehorchen. Und hier gibt es ein schönes Wortspiel. Könnt ihr es nachvollziehen? Im Gehorchen ist Horchen drin, das kommt immer zuerst, und Gehen. Horchen und Gehen. Das ist Gehorchen. Das meint nicht Kadavergehorsam, blinde Gehorsam, sondern von ganzem Herzen, weil ich Erkenntnis gemacht habe, Jesus kennengelernt habe und weiß, was er will. Jesus geht also davon aus, dass er Gehorsam von uns erwarten kann, indem wir gerne auf ihn und auf sein Wort hören und es tun. Fassen wir das Ganze zusammen. Wie wird das Fundament Jesus Christus in mir gebaut? Das Erste ist, auf Jesus und seine Lehre hören. Erlaubt mir noch ein kurzes Beispiel noch zu sagen. Ich habe eine beinharte Lektion diesbezüglich bekommen bei meinem Führerschein. Ich bin schon mit dem Auto zur Theorieprüfung gefahren. So gut konnte ich fahren. Das habe ich natürlich nicht gesagt. Ich war so überzeugt, es genügt. Wie ich die Theorie bestanden habe, weiß ich heute noch nicht. Aber ich habe sie bestanden und dann kam die Prüfung in Zürich. Der Experte stieg ein und wir fuhren los. Wir standen an einer Ampel und er sagte immer, schauen Sie voraus, schauen Sie voraus. Ich dachte, was hat denn der? Das ist die rote Ampel und die glotzen die Ampel und glaunteln. Aber ich schaue nicht auf die Verkehrssituation. Grün und los ging's. Boah. Vor mir Schilder, kenne ich nicht. Inseln, muss ich jetzt vorne durch oder hinten durch? Was habe ich gemacht? Bauchgefühl. Ich habe keine Zeit gehabt. Bauchgefühl, na, der kürzere, der schnelle Weg, also da vorne rum und da so durch. Und stell dir vor, der hat mich fahren lassen. Und ich habe gedacht, das passt. Bauchgefühl. Am Schluss saßen wir auf dem Parkplatz, schaute mir an und sagte, ja, Reiser, also Auto fahren können Sie. Und ich wollte schon jubeln und sagte, aber Sie kommen nochmals. Dann habe ich gedacht, er nimmt mich auf den Arm. Er sagt, können Sie sich erinnern, da bei der Ampel? Er sagt, ja, da bin ich cool durch, nach Bauchgefühl. Er sagte, was haben Sie da gesehen? Was waren das für Schilder? Schilder, ja, irgendwas, blaues Hintergrund, weißer Pfeil. Was ist das? Boah, keine Ahnung. Sie, das sind Hinweisschilder. Was bedeuten sie? Boah, keine Ahnung. Er hat gesagt, jetzt erklären Sie ihn nochmals. Das sind Hinweisschilder. Weißer Pfeil von links nach rechts bedeutet Hindernis rechts umfahren. Pfeil von rechts nach links bedeutet vorne rum, links rumfahren. Aha. Kommen Sie wieder, aber lernen Sie bitte die Theorie. Das ist für mich ein Bild. Wie viele Christen sind mit Bauchgefühl unterwegs? Das reicht nicht, liebe Geschwister. Das reicht nicht. Wir brauchen mehr. Wir verwenden viel Zeit für verschiedenste Dinge, aber wie viel Zeit verwenden wir für die Unterweisung? Und ich freue mich echt, wenn der Walter uns die ersten Lehrabende hält. Ist ja, glaube ich, geplant, dass wir mal so Dinge haben, wo wir da sitzen und über ein Thema, über einen Bibeltext reden, diskutieren, Fragen stellen können und wirklich Fundament bekommen. Das Zweite, indem ich tue, was Jesus gesagt hat, eben Jesus ins Leben aufnehmen, hineinbitten. Und dann kommt der regelmäßige vierteilige biblische Unterricht. Und das Erste ist die Lehre, Studieren des Bauplans, Lesen mit der Brille Jesus, nicht mit meiner. Ich muss lesen mit der Brille von Jesus. Dann Gemeinschaft. Wie sieht Gemeinschaft nach Gottes Willen aus? Ganz sicher kein Solo-Christentum. Das Abendmahl, Versöhnung lernen nach dem Vorbild Jesu. Gebet, reden mit Gott, aber miteinander. Hier ist die Rede von Gebetsgemeinschaft. Miteinander und füreinander. Und Jesus sagt, wenn ich so gehorche, gehöre ich zu den Klugen mit einer sicheren Zukunft. Amen. Danke, Jesus, dass du in den grundlegenden Sachen unmissverständlich klar bist, dass du Bilder verwendet hast, selber als Zimmermann, und präg das tief in mein und unser Herz. Gib uns Freudigkeit, dich kennenzulernen, deine Lehren, was du sagst und wie du es meinst. Danke, dass du gute Gedanken hast, dass du den besten Plan hast für mein Leben, für unser Leben und für die Gemeinde. Wir preisen dich, dass du dich immer noch offenbarst und zeigst, wo es lang geht. Hilf uns dabei, mach unsere Herzen willig, eine Zeit da zu investieren. Wir danken dir für dein Wirken. Amen.